ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand. Heute geht es unter anderem um den neuen Roman der norwegischen Schriftstellerin Maja Lunde und um die musikalisch inszenierte Lesung Das weiße Album von Diana Feuerbach. Außerdem stellen wir die Lesung der Züricher Novellen von Gottfried Keller vor. Darin geht es unter anderem um den noch jungen, noch unverheirateten Landvogt von Greifensee.
Es versteht sich von selbst, dass von der ungewissen Lage des jungen Mannes hinsichtlich einer etwaigen Verheiratung mehr die Rede und jede Seite der Angelegenheit gründlicher erwogen war, als er ahnte. Wie die Bauern den Jahresanfang, je unbekannter ihnen die Zukunft ist, mit desto zahlreicheren Bauernregeln begleiten und beschreien, so besprachen und beschrien die Mütter vorhandener Töchter Salomons harmlosen Lebensmorgen.
Wen und ob der junge Landvogt heiratet, dazu hören wir gleich mehr. Die Stimme haben Sie vielleicht erkannt. Wir hörten hier Michael Quast, sehr bekannt von der Frankfurter Volksbühne. Es gibt die Hörbuchzeit auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Und wir beginnen mit dem Hörbuch von Maja Lunde. Maja Lunde ist eine norwegische Schriftstellerin und Drehbuchautorin. Sie wurde 1975 in Oslo geboren, wo sie auch heute noch mit ihrer Familie lebt. Sie schreibt Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihr erster Roman für Erwachsene war Die Geschichte der Bienen. Das Buch stand monatelang auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Und es folgten weitere Romane, die sich mit Umweltthemen beschäftigen. Maja Lunde hat darin beschrieben, was sich in der Welt verändert, wenn der Mensch die Erde zu stark ausbeutet. Der neue Roman, der heißt jetzt Für immer. Und das klingt ja, Dorothee Meyer-Karweg, eher nach Stillstand. Um was geht es hier genau?
Ja, Maja Lunde nimmt sich hier eines Menschheitsthemas an. Es geht nämlich darum, was passiert, wenn Menschen ewig leben. Das heißt, hier ist es ein bisschen abgewandelt. Sie beschreibt eine Welt, in der sich die Menschen plötzlich gar nicht mehr weiterentwickeln.
Das klingt dann irgendwie schon gruseliger, ne? Was bedeutet das genau?
Ja, das ist der totale Stillstand. Also Alte und Kranke sterben nicht mehr, aber junge Menschen und Kinder entwickeln sich auch nicht mehr weiter.
Und wie kommt es dazu?
Das wird hier nicht richtig erklärt. Die Menschen sind diesmal offensichtlich nicht schuld. Es ist einfach so, als hätte sich die Welt wie so ein Computer ja einfach aufgehängt. Nichts geht mehr, zumindest eben bei den Menschen. Die Natur, die entwickelt sich schon weiter.
Wie beschreibt Maja Lunde dann dieses Phänomen in ihrem Roman?
Ja, das macht sie anhand von verschiedenen Protagonisten. Da ist einmal Jenny, die hat einen Mann und zwei Söhne und sie hat vor kurzem erfahren, dass sie Krebs hat und bald sterben wird. Dann gibt es da ein Rentner-Ehepaar, Margot und Otto. Und dann beschreibt sie Jakob und Lisa, die die Geburt ihres Sohnes erwarten. Und dann ist da noch Ellen, die arbeitet in einem Bestattungsunternehmen. Alle leben so ihr Leben, bis sie plötzlich merken, irgendwas ist anders.
Wann war der letzte Todesfall gewesen? Sie öffnete die Registrierungsformulare auf ihrem Computer, scrollte nach unten. Am Montag war eine normale Anzahl von Menschen aus dem Leben geschieden. Am Dienstag nur einer. Bei allen Anrufen am Dienstag und Mittwoch war es um Todesfälle am Wochenende oder am Montag oder am Dienstagmorgen gegangen. Seit Dienstagnachmittag nichts.
Ja, und da haben wir Simone Karps gehört, die hier in die Rolle von Ellen schlüpft, die im Bestattungsinstitut arbeitet und plötzlich keine Arbeit mehr hat. Ja, Simone Karps ist Theater- und Filmschauspielerin und die liest auch zunehmend Hörbücher ein und ist auch in vielen Hörspielen zu hören.
Und sie liest hier auch sehr ruhig und sehr angenehm, oder?
Ja, also hier in den Gedanken von Ellen hören wir auch so eine leichte Beunruhigung der jungen Frau heraus. Aber insgesamt bleibt Simone Karps eher sachlich, schlägt also eher so einen dokumentarischen Ton an. Sie betont damit auch gut den Charakter des Romans als so ein Gedankenexperiment. Und damit passt Simone Karps Stimme sehr gut zu dem Stoff, finde ich.
Na, kommen wir nochmal zum Inhalt. Also an diesem Dienstag bleibt alles stehen. Das kann ja für manche auch ganz Gutes bedeuten, oder?
Ja, also für manche ist es unglaublich positiv. Zum Beispiel eben für Jenny. Die ist mit ihrem Mann Christian mal wieder im Krankenhaus, um zu überprüfen, wie stark der Tumor gewachsen ist. Doch dann erklärt der Arzt den beiden, dass der Tumor sich überhaupt nicht mehr verändert hat.
Christian konnte nicht länger stillsitzen. Er stand auf und ging im Zimmer auf und ab. Ich kann das irgendwie kaum glauben. Ich auch nicht, sagte der Arzt lachend. Doch er freute sich wirklich aufrichtig für sie beide, für Jenny. Aber was wird jetzt passieren? Fragte sie. Jetzt lebst du, Jenny, antwortete Christian. Jetzt lebst du!
Also Jenny wird weiterleben, das ist ja wohl die schönste Nachricht, die man in dem Moment bekommen kann.
Ja, absolut. Vor allem, wenn sie jetzt nun die Chance hat, ihre Kinder aufwachsen zu sehen. So denkt sie zumindest. Sie kann zumindest wieder auch ihrem Beruf nachgehen. Sie ist Fotografin und so fotografiert sie diese ganz besondere Zeit des Stillstands für eine Zeitung.
Aber was bedeutet das jetzt für die anderen? Wie gehen die Menschen insgesamt auch mit dieser neu gewonnenen Zeit um?
Ja, eben, sehr unterschiedlich. Jenny und ihr Mann Christian sind erstmal unglaublich erleichtert. Auch die Rentnerin Margot blüht richtig auf. Sie will die gewonnene Zeit nutzen, Reisen machen, Partys. Und andere sind aber eher überfordert von der Situation, so wie Margots Mann Otto, der weiterleben möchte wie bisher und sich nur wundert und ein bisschen ratlos ist. Auch die Politik ist sehr ratlos, außer einem Blumenmarsch. Um das Leben zu feiern, fällt denen erstmal gar nichts zur Situation ein, den Politikern. Und wieder andere wittern Verschwörungstheorien, wie Ellens Freund Philipp beispielsweise.
Die große Frage ist, wer von diesem Stillstand profitiert? Und wer? Wir sind kurz davor, die Zusammenhänge zu verstehen. Mehr können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Zum jetzigen Zeitpunkt? Im Ernst, Philipp? Was passiert nur gerade mit dir? Hätte sie am liebsten gefragt. In was verstrickst du dich da? Du brauchst mir ja nicht zu glauben, sagte Philipp, und seine Stimme war jetzt sanfter. Aber tu mir einen Gefallen und glaub trotzdem nicht alles, was sie sagen. Sei kritisch, denk nach. Dann wurde er wieder schweigsam, und auf Ellens Nachfragen gab er nur kryptische Antworten und vage Ausflüchte. Ich würde es dir ja gerne erklären, Ellen, dir ganz besonders, aber das kann ich noch nicht.
Ja, hier haben wir nochmal Simone Kaps gehört und sie schlüpft, finde ich, auch sehr gut in die einzelnen Charaktere und die wörtliche Rede, das liegt ihr auch sehr gut. Ja, also die Menschen reagieren sehr unterschiedlich und es gibt auch welche, die zunehmend verzweifelt sind. Jakob registriert beispielsweise beunruhigt, dass das Kind im Bauch von seiner Partnerin Lisa einfach nicht mehr weiter wächst.
Der Stillstand im Leben, ja, das hat natürlich auch gravierende Nachteile.
Absolut, das hat auch deutliche Schattenseiten. Sterbende können nicht mehr sterben. Kinder entwickeln sich nicht weiter. Und manche können einfach gar nichts mehr mit der neu gewonnenen Zeit anfangen. Sie verfallen in Lethargie oder bekommen Depressionen und Angst.
Ja, ein spannendes Thema. Mhm. Wie gefällt Ihnen der Roman insgesamt?
Also ich mag solche Gedankenexperimente grundsätzlich. Viele von uns möchten ja gerne noch ein bisschen weiter auf der Erde bleiben. Die Schattenseiten sehen wir dann nicht so gerne oder werden dann gerne mal ausgespart. Von der Machart her, ja, Maya Lunde springt immer wieder so zwischen den Personen hin und her. Dadurch gibt es ja immer wieder so kleine Cliffhanger. Das ist ein gutes Spannungselement. Lunde hätte aber meines Erachtens doch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Gerade die negativen Auswirkungen bleiben mir ein bisschen zu sehr an der Oberfläche. Auch das Ende ist ein bisschen, ja, hingeschludert, sag ich mal. Das Thema ist und bleibt aber interessant. Ohne Vergehen kein Werden. Beides gehört zum Leben dazu. Das ist das große Thema.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über das Hörbuch Für immer von Maya Lunde, gelesen von Simone Kapst. Es sind gut 7 Stunden Hörzeit, eine MP3-CD zum Preis von 24 Euro und erschienen ist das Hörbuch in der Hörverlag. Und wir kommen zu den Züricher Novellen von Gottfried Keller. Gottfried Keller wurde 1819 in Zürich geboren. Er hat einige Zeit als Kunstmaler gearbeitet, dann aber seine schriftstellerische Begabung entdeckt. Und er hatte Glück, bekam ein Stipendium und studierte schließlich Geschichte, Philosophie und Literatur in Heidelberg. In den folgenden Jahren arbeitete er als freier Schriftsteller und mauserte sich zu einem der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Zu seinen bekanntesten Werken gehören »Kleider machen Leute«, »Romeo und Julia auf dem Dorfe« oder auch »Der grüne Heinrich«. Der Sinus Verlag aus der Schweiz hat es sich zur Aufgabe gemacht, nach und nach alle Werke Gottfried Kellers herauszubringen. Dorothee Meyer-Karwick, Sie haben ja auch schon etliche Werke davon vorgestellt.
Ja, und das mache ich immer besonders gern, da es eine Besonderheit bei dieser Edition gibt. Der Sinus Verlag hat stets Buch und Hörbuch zusammen herausgebracht. Das heißt, man hat in einer Box nicht nur die Lesung, sondern erhält auch das Textbuch dazu und Erläuterungen.
Und gerade ist jetzt der letzte Band der Gottfried-Keller-Edition erschienen, die sogenannten Züricher Novellen.
Genau, die heißen so, weil die Geschichten verortet werden können in Zürich und Umgebung. Manche der handelnden Personen gab es wirklich, aber Gottfried Keller hat immer einiges dazu gedichtet, sich also sehr viel künstlerische Freiheit zugebilligt.
Wer liest denn diese Novellen?
Ja, das sind wirklich sehr gut ausgewählte Könner ihres Fachs. Frank Arnold ist dabei, Torben Kessler, Michael Quast, Stefan Kaminski, Martin Fischer und Ulrich Nöten.
Ja, kommen wir mal zum Inhalt. 5 Novellen also, worum geht es da genau?
Ja, es gibt 2 Bände. Die 3 Novellen des ersten Bandes sind durch eine Rahmenhandlung verbunden, die selbst eine Novelle ist. Da geht es um einen jungen Mann, Jacques, der seinen Platz im Leben sucht, etwas Besonderes werden möchte, ein Original, wie er es selbst nennt, und erzählt seinem Paten davon und der nimmt sich seiner an. Und da hören wir rein, es liest Frank Arnold.
»Also, ein Original möchtet ihr gerne sein, Meister Jacques«, sagte nunmehr der Pate und strich seinem Schützlinge das Haar aus der erhitzten Stirne. »Ei, das kommt nur darauf an, was für eines. Ein gutes Original ist nur, wer Nachahmung verdient. Nachgeahmt zu werden ist aber nur würdig, wer das, was er unternimmt, recht betreibt und immer an seinem Orte etwas Tüchtiges leistet. Und wenn dieses auch nichts Unerhörtes und Erzursprüngliches ist. Jenes ist aber im Ganzen so wenig häufig oder, recht betrachtet, so selten, dass, wer es kann und tut, immer den Habitus eines Selbstständigen und Originalen haben und sich im Gedächtnis der Menschen erhalten wird, ganze Stämme sowohl wie einzelne. Da haben wir dieses längst verschwundene Geschlecht der Manesse, die in ihrer Blütezeit alles, was sie unternahmen, ausführten und, ohne sich durch seltsame Manieren bemerklich zu machen, mustergültig ihren Platz ausfüllten, auch wenn es nicht der oberste war.
So wird dann die erste Novelle eingeleitet mit dem Titel Hartlaub. Es ist die Geschichte des spätmittelalterlichen Schweizer Minnesängers Johannes Hartlaub und seine Liebe zu einer unehelich geborenen jungen Frau. Und diese Novelle wird dann von Torben Kessler gelesen. Danach folgt dann die Erzählung der Narr auf Manik über einen Menschen, der stets mehr scheinen wollte, als er war. Und dann gibt es die Novelle Der Landvogt auf Greifensee, gelesen von Stefan Kaminski und Michael Quast. Dabei geht es um eben diesen Landvogt und seine 5 gescheiterten Liebesbeziehungen.
5 gescheiterte Liebesbeziehungen? Das ist stattlich. Wie hat er das denn geschafft?
Ja, da hatte er schon ein besonderes Talent, dieser Landvogt. Der ersten zum Beispiel hat er in übertriebener Ehrlichkeit per Brief in allen Einzelheiten die Missetaten seiner Vorfahren dargelegt. Also Spielsucht, Raufereien, Verschwendungssucht und so weiter.
Indem Salomon Landolt nun diese bedenklichen Geschichten in seinem Briefe an Salome entwickelte, ging er auf die melancholische Befürchtung über, dass das unglückselige Blut und Schicksal der 3 Oheime auch in ihm wieder aufleben und nur dank einem günstigen Sterne seine edle Mutter übersprungen haben könnte. Umso eher dürfte aber, folgerte er, der Unstern fast naturgemäß bei ihm abermals aufsteigen. Dagegen nach bestem Wissen und Gewissen anzukämpfen, sei zwar sein inbrünstiger Vorsatz, allein schon habe er zu bekennen, dass auf seinen Reisen bedeutende Summen verspielt und nur durch die geheime Beihilfe der Mutter gedeckt worden seien. Bereits habe er auch, mit fremden Mitteln und ohne Wissen des Vaters, über sein Vermögen Pferde gehalten, und was wahres Geld betreffe, so sei es wohl so gut wie gewiss, dass er dasselbe kaum jemals werde so zu Rate halten lernen, wie es sich für das Haupt einer geordneten Haushaltung gebühre.
Tja, da schreibt er also alles in einem Brief an seine Liebste. Die zeigt diesen Brief dann auch ihren Eltern und erstaunlicherweise beschließen sie dann gemeinsam von der Heirat Abstand zu nehmen. Auch bei den vier weiteren Damen klappt es nicht mit der Heirat. Die Gründe sind vielfältig und es liegt jetzt nicht nur am Landvogt. Aber den verdrießt es alles nicht, sondern lässt ihn zu einem besonnenen Manne reifen, eben einem Original, der sich schließlich sogar noch einen Spaß mit den fünf Verflossenen erlaubt. Das ist eine schöne, auch sehr witzig-melancholische Novelle.
Jetzt sind diese Novellen ja schon ca. 150 Jahre alt und wir haben es auch in der Sprache gehört, die ist recht altertümlich, manche Themen sind auch nicht mehr ganz so geläufig. Wie haben die Texte denn die Zeit überstanden?
Ja, also das stimmt schon. Man muss sich erstmal ein bisschen reinfinden in die Sprache und auch in die historischen Begebenheiten. Also in der Novelle Das Fähnlein der Sieben Aufrechten geht es beispielsweise um Ereignisse rund um die Gründung des modernen Schweizer Bundesstaates. Und die Novelle Ursula spielt vor dem Hintergrund der Religionskriege Mitte des 16. Jahrhunderts. Das ist alles ein bisschen weit von uns entfernt. Aber diese historischen Ereignisse werden dann eingebunden in so allgemein menschliche Themen, die immer aktuell sind. In der Novelle Ursula geht es beispielsweise um die Schwierigkeiten zweier Liebender zueinander zu finden. Also diese Ursula steht der Täuferbewegung nahe und ihr Jugendfreund Hansli dem Reformator Zwingli. Und das führt zwischen den beiden schon zu großem Zwist. Hier ein Ausschnitt, in dem Hansli zu Ursula nach Hause kommt und ihr einen Ring in die Hand gibt und sie dies fragt.
Willst du dich mir aufs Neue anvertrauen? Und versprechen, dass du wartest, bis ich wiederkomme. Nur wenn du deiner verlorenen Welt absagst und dich zu uns hältst, will ich den Ring tragen, sagte endlich Ursula mit stets abgewandten Augen. Im Übrigen will ich warten, bis du dich an die großen Dinge mehr gewöhnt hast. Ich sage keinem ab und keinem zu, rief Hansli. Du aber musst jedenfalls von den Propheten lassen, die ich gestern gesehen, denn die gefallen mir nicht. Da streifte Ursula den Ring vom Finger und ließ ihn auf den Boden rollen, indem sie aufstand und ohne den Hansli Gier anzusehen aus der Stube ging.
Ja, und da hörten wir Ulrich Nöten als Interpreten. Es ist auch eine sehr schöne Novelle über die Sprengkraft unterschiedlicher religiöser Vorstellungen.
Ja, klingt auch nach einer spannenden Geschichte. Und Sie haben ja auch gesagt, dass alle Novellen im Textbuch abgedruckt sind. Das hilft dann sicherlich auch beim besseren Verständnis.
Ja, mit denen kann man sehr gut folgen, zumal im Text auch immer angegeben wird, bei welchem Track man sich gerade befindet. Und dazu gibt's eben noch ein Essay von Helmut Meyer zu jeder einzelnen Novelle und einen weiteren Essay von Iso Kammertin zu Gottfried Keller selbst und schließlich noch ein wunderbar ausführliches Glossar vom Verleger Albert Bolliger, in dem alle altertümlichen Wörter und Redewendungen erklärt werden. Mit anderen Worten, ja, vielleicht muss man sich in den einen oder anderen Text etwas reinarbeiten, aber diese vorbildliche Edition, die macht es einem wirklich leicht und es lohnt sich auch dank der vorzüglichen Interpreten. Also ich habe alle Novellen wirklich mit großem Genuss gehört.
Man muss sie ja nicht alle hintereinander hören.
Nee, aber ich habe es gemacht und es war schön.
Züricher Novellen, so heißt das Hörbuch von Gottfried Keller, gelesen von Frank Arnold, Torben Kessler, Michael Quast, Stefan Kaminski, Martin Fischer und Ulrich Nöten. Es sind zwei MP3-CDs, 14 Stunden 50 Minuten Hörzeit zum Preis von knapp 80 Euro und erschienen ist dieses Hörbuch im Sinus Verlag. Sie hören HR2 Kultur und mit dem folgenden Hörbuch, da blicken wir zurück auf die Zeit Ende der 1990er Jahre. Das war eine Zeit, in der wir nicht mit dem Smartphone fotografiert haben und die Fotos direkt in einer Cloud gesichert wurden, sondern es war eine Zeit, in der man noch mit einem Film in der Kamera knipste, diesen anschließend zum Entwickeln gab und nach ein paar Tagen hatte man dann das Ergebnis in den Händen. In dem Hörbuch Das weiße Album der Chemnitzer Autorin Diana Feuerbach hat sich Petja in New York darauf spezialisiert, Touristen ihre Kameras zu stehlen und damit die Erinnerungen an deren Ferien. Es ist eine Einwanderungsgeschichte und die wird hier in dem Hörbuch des Buchfunkverlags mit viel Musik inszeniert. Die Besprechung von Leonie Berger beginnt mit einem Ausschnitt aus dem Hörbuch.
Mit Melancholische Klänge, die sich in unruhig stürmische und dann heitere verwandeln werden. Die Komponistin und Pianistin Laura Kostina verwebt im Hörbuch ganz unterschiedliche, bekannte Melodien so miteinander, dass sie einen flüchtigen Eindruck hinterlassen, passend zur Hauptfigur, die wir bald darauf kennenlernen. Petja. Petja ist ebenfalls schwer einzuordnen, was mit dem ungewöhnlichen Beruf des jungen Mannes zu tun hat, der von seinem Chef vor allem wegen seiner Zuverlässigkeit geschätzt wird.
Weder Petja noch der Chef führten Buch über die Lieferungen. Sie merkten sich, was wichtig war. Wichtig für den Chef war die Bestückung seiner Regale in einem alten Frachtcontainer an der Surf Avenue, den er zum Laden umfunktioniert hatte. Er verkaufte dort die Fotoapparate, die Petja ihm brachte. Wichtig für Petja waren die Filme aus eben diesen Apparaten. Er rettete sie, bevor er montags und donnerstags seine Fahrt mit dem Q-Train von Manhattan nach Brighton Beach antrat, um Kameras gegen Dollar zu tauschen. Er merkte sich mühelos, aus welchem Apparat welche Filmrolle stammte, wohin er sie zum Entwickeln gebracht hatte und wann er die fertigen Bilder würde abholen können.
Petja bleibt unauffällig. Stets bringt er die Filme zu anderen Supermärkten oder Drogerien und wenn er die Fotos abholt, schaut er nie direkt hinein. Er nimmt die Tüten mit den entwickelten Bildern mit nach Hause, legt sie auf den Tisch und trinkt erstmal in Ruhe ein Bier, bevor er sie öffnet und die Fotos seiner Sammlung zuführt. Petja hat ein ganzes Regal mit Alben voller gestohlener Urlaubserinnerungen chronologisch angeordnet. Oder sollte er sie lieber nach den Herkunftsländern der Touristen sortieren?
Das wäre eine Herausforderung, die ihn schwindlig machte, allein wegen der Fülle an Material. Und wer konnte schon mit Sicherheit eine holländische Studentin von einer dänischen unterscheiden oder einen indonesischen Familienvater von einem malaysischen? Mehr als eine Grobeinteilung in Europa, Asien, Südamerika konnte kaum gelingen. Und selbst da waren Schnitzer vorprogrammiert. Doch egal, welches Ordnungsprinzip Petja sich ausdachte, zwei Dinge würde er niemals tun. Missratene Bilder aussortieren oder die Reihenfolge ändern, in der geknipst worden war. Denn es waren nicht seine Fotos und das respektierte er.
Petja ist ein empfindsamer Dieb und das macht ihn geradezu sympathisch. Meist sind es die immer gleichen Sehenswürdigkeiten und typischen Touristenschnappschüsse, die er zu sehen bekommt. Petja studiert die Fotos trotzdem und denkt sich Geschichten zu den abgebildeten Personen aus. Eines Tages macht Petja reiche Beute, eine ganze Fototasche mit 7 vollen Filmen. Als er die entwickelten Bilder ansieht, ist es für ihn wie ein unerwarteter Besuch. Es sind Aufnahmen von St. Petersburg, der Stadt, die er vor 10 Jahren gemeinsam mit seiner Mutter verlassen hat. Für diese Bilder legt Petja ein besonderes Album an, das Weiße Album.
Gold strahlte von Turmspitzen, Kirchkuppeln und Gemälderahmen. Schiffe fuhren auf dem Strom. Dicht besetzte Boote glitten durch die Kanäle. Westliche Autos rollten vor den sowjetischen Karossen und Trolleybussen über die Boulevards. An den Fußgängerampeln warteten aufregend schöne Frauen auf Grün. Es gab keine Schlangen mehr vor den Geschäften. Die Schaufenster waren voll. Und in den Gärten der Zarenschlösser flanierten Touristen aus aller Welt mit teuren Kameras vor dem Bauch.
Die Fotos wecken Erinnerungen in Petja an die Heimat, die er verlassen hat, an seine Kindheit und Jugend und vor allem an seine Freundin Ljuba. Reue und Wehmut überkommen ihn. Warum hat er ihr nie geschrieben? Mit einer Lupe versucht Petja Ljuba zufällig auf den Petersburger Fotos zu entdecken. Das Gefühl von Heimweh wird verstärkt durch Klavierklänge, die Tschaikowski-Stücke andeuten. Dazu passt auch der Tonfall von Schauspielerin Theresa Weißbach, die dem Text von Diana Feuerbach einen märchenhaft zarten Klang gibt. Dieses Hörbuch ist eine Reminiszenz an die analoge Fotografie und lässt das Jahr 1998 wieder aufleben. Der Kalte Krieg war zu Ende, alles schien möglich und eine Liebe zwischen New York und St. Petersburg weit weniger kompliziert, als sie wohl heute wäre.
Leonie Berger hat uns das Hörbuch »Das weiße Album« von Diana Feuerbach vorgestellt, gelesen von Theresa Weißbach. Die Musik stammt von Laura Kostina. Das Hörbuch hat eine Länge von 1 Stunde und 6 Minuten ganz genau. Es gibt es als Download zum Preis von knapp 10 Euro und erschienen ist es im Buchfunk Verlag. Und wir kommen zum Kinderhörbuch heute für alle ab 8 Jahren. Da geht es um eine Geschichte von Bibi Dumont-Tack. Sie wurde 1964 in Rotterdam geboren und wollte eigentlich Tierärztin werden oder Ornithologin, hat dann aber Sprach- und Literaturwissenschaft studiert und angefangen, preisgekrönte Bücher zu schreiben. 2018 erhielt sie den mit 60.000 Euro dotierten Theo-Theissen-Preis für ihr Gesamtwerk. Das neue Kinderhörbuch von Bibi Dumont-Tack heißt Regenwurm und Anaconda. Es geht also um Tiere. Mhm. Dorothee Meyer-Karwick, was haben denn die beiden miteinander zu tun?
Ja, also von Bibi Dumont-Tack sind ja schon viele Kinderbücher und Hörbücher erschienen, die etwas mit Tieren zu tun haben. Es sind oft lustige Sachhörbücher und ihre Idee ist diesmal folgende. Die Tiere sind es einfach leid, dass immer nur Menschen etwas über sie schreiben. Hier wollen sie das mal selbst in die Hand nehmen. Und je ein Tier sucht sich dann ein anderes oder eine andere Gruppe von Tieren aus und hält über diese ein Referat. Unter anderem eben auch der Regenwurm über die Anaconda.
Also ein Referat, das hört sich jetzt erstmal recht trocken an.
Ja, ist es aber nicht. Also erstens hören wir wirklich Erstaunliches und Spannendes über die Tiere. Und dann ist das ganze Hörbuch einfach auch lustig inszeniert. Also wir hören nicht einfach eine Lesung, sondern verschiedene Schauspielerinnen und Schauspieler, die schlüpfen in die Rolle der Tiere und geben ihnen ganz unterschiedliche Charaktere. Und dazwischen gibt es dann ab und an dann noch so kurze Musiksequenzen.
Und wer macht da alles mit?
Jodie Alborn ist dabei, Kathleen Gavlich, Julian Greis, Vanida Karun, Matti Krause und dann noch David Nathan. Und wir hören mal einen Ausschnitt aus dem titelgebenden Referat. Der kleine Regenwurm erzählt etwas über die große Anaconda.
Die Weibchen werden bestimmt doppelt so groß wie die Männchen. Das liegt daran, dass ihre Jungen lebendig zur Welt kommen. Anaconda-Weibchen legen also keine Eier, wie viele andere Schlangen, sondern am Ende ihrer Schwangerschaft kommen bis zu 80, ich wiederhole, 80 Babyschlangen aus ihrem Körper, die jede für sich genommen länger ist als 10 ausgewachsene Regenwürmer, Kopf an Schwanz aneinandergelegt. Manche Babys sind sogar fast 1 Meter lang, echt krass. Und diese lebendige Schlangenmasse begibt sich sofort auf Futterjagd. Nach der Geburt hat das Anaconda-Muttertier endlich wieder genug Platz im Leib, um einen ganzen Hirsch zu verdrücken. Die Mini-Anacondas hingegen jagen Mäuse und Fische und können sich von Anfang an problemlos an Land fortbewegen und auch schwimmen.
Sehr niedlich.
Das war jetzt Vanida Karun als Regenwurm. Ja, und dann hören wir noch beispielsweise den Putzerfisch, der ein Referat über den Hai hält. Die Amsel erzählt etwas über Halsbandsittiche, die wiederum über Singvögel. Das Zebra erzählt was über schwarz-weiße Tiere, gibt es sehr selten. Der eingebildete Schneeleopard erzählt etwas über sich selbst. Der Fuchs was über Gänse mit dem Schwergewicht auf dem kulinarischen Aspekt, was andere Tiere, vor allem die Gänse selbst, ziemlich ärgert und so weiter und so fort.
Das sind jetzt alles Tiere, die Sie aufgezählt haben, die wir kennen.
Ja, aber oft mit Details, die nicht so bekannt sind. Also da kann man wirklich noch viel Wichtiges und Staunenswertes hören. Aber es sind auch Tiere dabei, die unbekannter sind. Zum Beispiel das Gila-Monster, der blaue Drache oder die portugiesische Galeere.
Also von der portugiesischen Galeere habe ich schon was gehört, die habe ich sogar schon mal zu spüren bekommen.
Oh je.
Aber wer ist das Gila-Monster?
Ja, das Gila-Monster, das ist eine Krustenechse, circa 1,5 Meter lang, auffällig schwarz und rosa bis gelb-orange gezeichnet. Die lebt meist unterirdisch in so trockenen Regionen Nordamerikas. Und vor dem Gila-Monster haben die anderen Tiere erstmal also richtig große Angst.
Ja, wenn man schon Monster heißt, ist das natürlich klar.
Ja, genau. Die Echse hat einen wirklich sehr schlechten Ruf als unglaublich giftiges Tier. Stimmt aber nicht. Sie produziert zwar Gift, aber das setzt sie nur zur Verteidigung ein. Und so giftig ist sie dann auch wieder nicht. Das Gila-Monster hält dann ein Referat über ein anderes giftiges Tier, nämlich den blauen Drachen.
Und was ist der blaue Drache?
Das ist eine im Meer lebende Nacktschnecke, so 3 bis 5 Zentimeter lang. Und der blaue Drache frisst am liebsten ein anderes, sehr giftiges und viel größeres Tier, beziehungsweise Tiere sind es, nämlich die portugiesische Galeere, eine sogenannte Staatsqualle. Was bedeutet, dass sich dieses Tier aus vielen Einzeltieren zusammensetzt. Und diese portugiesische Galeere hat ganz lange sehr giftige Tentakel.
Der blaue Drache ist eines der wenigen Tiere, denen das Gift der portugiesischen Galeere nichts anhaben kann. Der blaue Drache saugt sich an seinem Opfer fest. Im Maul hat er eine Radula, eine Raspelzunge. Hübscher Name, nicht? Und zusätzlich zu dieser Raspelzunge hat er überall Schleifzähne im Mund. Und so ausgerüstet, verleibt er sich nach und nach die ganze Galeere ein. Mit Harpunen und allem drum und dran.
Wuhu!
Warte kurz, Fuchs. Ich bin noch nicht fertig. Jetzt passiert etwas ganz Besonderes im Körper des blauen Drachen. Die kleinen Harpunen werden wie der Rest der Qualle im Magen verdaut. Aber die größten Harpunen lässt der blaue Drache zu den 6 Fächern an seiner Körperseite durchströmen. Die 6 Fächerbeine sind quasi sein Lager für die Harpunen. Dieses Vorratslager macht den blauen Drachen zum giftigsten Tier überhaupt. Denn je mehr Quallen er frisst, desto mehr Gift steht ihm in seinen Fächerbeinen zur Verfügung.
Dem möchte man nicht begegnen.
Nee, wirklich nicht. Ja, und da haben wir Julian Greis gehört. Ja, ab und an mischen sich dann die anderen Tiere in die Referate ein und stellen auch Fragen. Das Kaninchen will beispielsweise wissen, wie das denn mit der Fortpflanzung beim blauen Drachen ist. Und das Gila-Monster erklärt dann auch das gerne.
Ein blauer Drache hat wie alle Weibchen Eier. Aber er hat zusätzlich auch einen Penis.
Igitt!
Nein, Kolibri, daran ist nichts schmutzig oder seltsam. Ein blauer Drache kann auch keine Kinder mit sich alleine bekommen. Dafür braucht es noch jemanden seiner Art.
Wir Regenwürmer machen das genauso. Wir schenken uns quasi gegenseitig Kinder. Auch Regenwürmer haben sowohl Eier als auch Samen im Körper. Begegnet ein Wurm einem anderen, werden Samen ausgetauscht, um die eigenen Eier damit zu befruchten. Die Eier werden dann an einem sicheren Ort unter der Erde abgelegt.
Wartet mal. Als wandelndes Blatt kann ich sehr wohl Kinder mit mir allein bekommen.
Hä? Mit dir, Mutterseelen, allein?
Ja, Fuchs, ganz allein. Dazu brauche ich keinen Mann.
Wow, mega cool.
Ja, finde ich auch. Also wir hören, in der Tierwelt gibt es sehr viele Spielarten der Fortpflanzung.
Das ist nicht nur toll, was man da alles lernt. Ja, also das ist ja auch noch lustig gemacht.
Ja, sehr schön inszeniert mit den verschiedenen Stimmen und Charakteren. Jedes Referat ist so etwa 5 Minuten lang. Und das ist natürlich nicht allumfassend, was wir über die Tiere erfahren. Aber so, dass man danach noch unbedingt selbst irgendwie was nachlesen möchte, was es über diese Tiere noch zu erfahren gibt. Es gibt ein Mini-Manko an der CD. Ich hätte nämlich sehr gerne ein Inhaltsverzeichnis gehabt, damit ich gezielt nochmal nachhören kann, ab welchem Track beispielsweise der Helmkasuar etwas über den Kolibri erzählt. Das fehlt hier leider, aber insgesamt ist es ein sehr anregendes, lustiges und aber lehrreiches Hörbuch.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über Regenwurm und Anaconda von Bibi Dumont-Tack, eine inszenierte Lesung mit Musik von Sarah Schüttekopf. Mit Jodi Alborn, Kathleen Gavlich, Julian Greis, Vanida Karun, Matti Krause und David Nathan. Es ist eine MP3-CD, 2 Stunden 50 Minuten Hörzeit zum Preis von 13 Euro. Und empfohlen ist dieses Hörbuch für alle ab 8 Jahren, erschienen im Verlag Hörbuch Hamburg. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und es verabschieden sich Dorothee Meyer-Karweg und Christiane Hillebrand.